Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist und dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Wir haben heute etwas vor, das ein bisschen aus der Reihe fällt. Normalerweise wühlen wir uns hier ja durch dicke Sachbücher oder analysieren seitenlange Forschungsberichte.
Oder komplexe Artikelserien.
Genau. Aber heute machen wir quasi das genaue Gegenteil. Wir widmen uns der absoluten Verdichtung.
Und das wird richtig spannend.
Absolut. Wir haben uns nämlich ein extrem kurzes Gedicht vorgenommen. Es stammt von dem Autor Horst Winkler und wurde auf der Plattform Verschmiede veröffentlicht. Wir sprechen hier von exakt 6 Zeilen.
6 kurze Zeilen Text.
Ja. Und unsere Mission für diese ausführliche Analyse heute ist es herauszufinden, wie man ein emotional so enorm aufgeladenes Thema mit so wenig Text so scharf sezieren kann.
Bevor wir da aber auch nur ein einziges Wort auseinandernehmen, müssen wir hier eine sehr klare Linie ziehen.
Ja, das ist wichtig.
Das Gedicht, das wir gleich analysieren, ist nicht einfach nur ein nettes kleines Kunstwerk. Es enthält extrem starke, unmissverständliche politische und gesellschaftliche Wertungen. Der Text zeichnet ein sehr hartes Bild einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen.
Richtig.
Uns ist es wirklich wichtig, gleich zu Beginn zu sagen, dass wir uns die Meinung dieses Autors in keiner Weise zu eigen machen.
Wir ergreifen hier absolut keine Partei.
Genau. Wir schlagen uns weder auf eine linke noch auf eine rechte noch auf irgendeine andere Seite. Unsere Rolle ist heute die von völlig unparteiischen Beobachtern.
Mhm.
Wir betrachten diese 6 Zeilen rein als ein Stück Text. Wir wollen einfach nur verstehen, welche Ideen hier vermittelt werden und vor allem, mit welchen handwerklichen Werkzeugen der Autor das macht.
Das ist die perfekte Ausgangslage. Wir sind heute einfach mal die Mechaniker, die ja die Motorhaube dieses Gedichts aufmachen und schauen, wie die Zahnräder darunter eigentlich ineinander greifen.
Ein schönes Bild.
Damit du, lieber Zuhörer, überhaupt weißt, wovon wir hier reden, lese ich das Gedicht jetzt erst einmal komplett vor. Lehn dich kurz zurück, es dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Hier ist der Text.
Lass hören. Manche Menschen denken quer, glauben keinen Medien mehr, streiten ab, was offensichtlich. Ihre Freiheit ist nur wichtig. Sind auf Demos aggressiv? Nein, nicht quer, sie denken schief. Wow, ja.
So. Das ist das ganze Werk. Lass uns direkt mit den ersten beiden Zeilen starten. Also, manche Menschen denken quer, glauben keinen Medien mehr. Was mir da als erstes ins Auge springt, ist dieser wahnsinnig unbestimmte Anfang.
Manche Menschen?
Genau, manche Menschen. Da werden keine Namen genannt, keine konkreten Gruppen, keine Parteien.
Das ist ein sehr klassischer, aber extrem effektiver rhetorischer Kniff. Indem der Autor manche Menschen sagt, etabliert er sofort eine Distanz.
Er zieht quasi eine Grenze.
Richtig. Er schafft in der Sekunde ein Wirr und ein Die. Der Sprecher des Gedichts gehört ganz offensichtlich nicht zu diesen manchen Menschen und der anvisierte Leser vermutlich auch nicht. Es ist eine vage Formulierung, die aber sofort abgrenzt.
Mhm.
Und dann folgt ja direkt diese zweite Zeile, die es absolut in sich hat. Da heißt es nicht etwa, sie stehen bestimmten Berichten kritisch gegenüber. Oder sie hinterfragen Leitartikel großer Zeitungen. Der Text sagt ganz unmissverständlich, sie glauben keinen Medien mehr.
Das ist eine unglaubliche Absolutheit, oder? Keinen Medien. Das lässt ja überhaupt keinen Spielraum mehr für irgendwelche Graustufen.
Überhaupt nicht. Es beschreibt einen totalen Vertrauensverlust als die absolute Grundprämisse dieser namenlosen Gruppe. Der Autor zeichnet hier das Bild eines vollkommenen Bruchs.
Ja.
Aber fast noch interessanter in dieser Zeile ist eigentlich das kleine Wörtchen am Ende.
Das Mehr.
Genau, das Mehr. Sie glauben keinen Medien mehr. Dieses Wort impliziert ja eine Geschichte.
Ah, verstehe.
Es bedeutet, dass es in der Vergangenheit offenbar mal eine Zeit gab, in der diese Menschen den Medien sehr wohl geglaubt haben. Der Text deutet also an, dass wir es hier nicht mit einer angeborenen Eigenschaft zu tun haben.
Sondern mit einem Prozess.
Exakt. Es gab eine Entwicklung, eine schleichende Entfremdung, die dann irgendwann an diesem absoluten Nullpunkt des Vertrauens angekommen ist.
Lass uns da mal kurz bleiben, denn das ist ein faszinierender Gedanke für unseren Alltag. Stell dir das mal für dich selbst vor. Du wachst morgens auf und navigierst durch deine Welt, ohne eine einzige Informationsquelle von außen zu haben, der du noch vertraust. Wie würde das deine Realität formen?
Das ist schwer vorstellbar.
Du hörst den Wetterbericht im Radio und denkst, das ist eine Lüge. Du liest die Lokalnachrichten über eine Baustelle in deiner Straße und vermutest sofort eine Täuschung.
Ja.
Du siehst internationale Bilder im Fernsehen und hältst die pauschal für manipuliert. Du lebst in einem völligen Informationsvakuum. Jeder Input von außen ist potenziell ein Angriff oder eine Fälschung.
Das muss ein unglaublich isolierender psychologischer Raum sein.
Absolut. Und genau in diesen Raum wirft der Text uns da direkt am Anfang.
Und genau aus diesem Vakuum, das du da gerade so passend beschreibst, leitet das Gedicht dann die dritte Zeile ab. Der Text geht weiter mit Streiten ab, was offensichtlich.
Der nächste logische Schritt quasi.
Genau. Wenn du den kollektiven Werkzeugen einer Gesellschaft, also den Medien, der Wissenschaft, den Nachrichten, das Vertrauen komplett entziehst, verlierst du irgendwann den Bezug zu dem, was alle anderen für eine unumstößliche Tatsache halten.
Logisch.
Der Autor beschreibt hier einen fundamentalen Riss in der Wahrnehmung der Realität. Das Wort offensichtlich ist an der Stelle extrem spannend.
Weil offensichtlich ja eigentlich bedeutet, dass man darüber gar nicht mehr diskutieren muss, oder?
Ganz genau. Etwas Offensichtliches braucht keine Beweis mehr. Es liegt offen und sichtbar für alle vor uns auf dem Tisch.
Ja.
Wenn der Text nun behauptet, dass diese Gruppe genau das abstreitet, was für den Rest der Gesellschaft offenkundig ist, dann positioniert er diese Menschen komplett außerhalb einer geteilten gemeinsamen Realität.
Sie haben sich also nicht nur von den Medien verabschiedet,
sondern vom gesellschaftlichen Konsens darüber, was überhaupt real ist.
Krass. Und das bringt mich direkt zu der vierten Zeile. Und hier wird es wirklich interessant. Hier müssen wir unbedingt über das visuelle Layout in den Notizen sprechen.
Oh ja, die Zeichensetzung.
Wir hören das Gedicht ja jetzt nur. Aber wenn man den Text vor sich liegen hat, passiert da etwas total Auffälliges. Die Zeile lautet, Ihre Freiheit ist nur wichtig. Das Wort Ihre ist im Original komplett in Großbuchstaben geschrieben, I-H-R-E.
Mhm.
Und das Wort Freiheit steht in Anführungszeichen. Wir haben in einer einzigen kurzen Zeile zwei massive typografische Markierungen. Was macht das mit dem Leser?
Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Sprache nicht nur hörbar, sondern eben auch sichtbar ist. Satzzeichen und Typografie sind absolute Bedeutungsträger. Schauen wir uns zuerst mal dieses großgeschriebene Ihre an.
Es springt einen direkt an.
Ja, ein besitzanzeigendes Fürwort, das den Leser visuell regelrecht anschreit. Es wirkt wie ein typografischer Lautstärkeregler, der einfach voll aufgedreht wurde.
Mhm.
Der Text wirft dieser Gruppe hier einen extremen Egoismus vor. Die Aussage ist klar, es geht diesen Menschen nicht um Freiheit als ein universelles gesellschaftliches Konzept.
Es geht nicht um die Freiheit der anderen.
Nein, es geht ihnen nicht um die Freiheit ihrer Nachbarn oder Mitmenschen. Es geht ausschließlich, fast schon fanatisch, um ihre eigene Befindlichkeit.
Und dann folgen ja sofort diese Anführungszeichen bei Freiheit. Wenn wir uns im Alltag unterhalten, machen wir manchmal diese kleinen Hasenohren mit den Fingern in die Luft, um so eine gewisse Ironie zu signalisieren. Das ist im Grunde der gleiche Effekt hier im Text, oder?
Absolut. Im Englischen nennt man das sehr treffend Scarequotes. Also quasi abschreckende Anführungszeichen. Sie dienen einfach dazu, einen Begriff zu delegitimieren.
Okay.
Der Autor sagt, durch diese zwei kleinen Striche, im Grunde das, was ihr da fordert, das, was ihr da so lautstark als Freiheit bezeichnet, ist in meinen Augen gar keine echte Freiheit.
Sondern?
Es ist eine verzerrte, falsche Illusion von Freiheit, die nur als Deckmantel für euren Egoismus dient. Mit minimalem Aufwand, also wirklich nur durch Großbuchstaben und Anführungszeichen, entwertet das Gedicht den zentralen Wert, auf den sich diese Gruppe anscheinend beruft.
Wenn wir schon bei der Form des Gedichts sind, müssen wir unbedingt auch mal über den Rhythmus und den Reim sprechen. Das fällt einem ja sofort auf, wenn man den Text liest.
Der ist sehr markant, ja.
Wir haben hier einen ganz simplen Paarreim. Quer reimt sich auf mehr. Offensichtlich reimt sich auf wichtig. Okay, das ist jetzt eher ein unreiner Reim, aber vom Klang her passt es schon. Und aggressiv reimt sich auf schief.
A-A-B-B-C-C.
Genau, das hat fast etwas von einem Kinderlied oder einem Abzählreim. Warum wählt ein Autor für eine so harte politische und gesellschaftliche Kritik eine so simple, fast schon verspielte Form? Das wirkt doch auf den ersten Blick wie ein totaler Widerspruch.
Dieser Kontrast ist tatsächlich einer der stärksten literarischen Hebel in diesem ganzen Text. Du hast völlig recht, der Rhythmus erinnert extrem an alte Kinderreime. Es ist ein sehr vorhersehbarer, stampfender Takt.
Ja, man nickt fast schon mit dem Kopf mit.
Und genau das ist der Trick. Wenn der Inhalt sehr schwer, komplex und konfliktbeladen ist, wie eben ein tiefer gesellschaftlicher Riss und der Verlust von Realität, dann sorgt so eine kindliche Form für eine enorme Reibung beim Leser. Es wirkt fast schon sarkastisch oder spöttisch.
Das heißt, die Form selbst ist im Grunde schon ein Urteil über die Menschen, die da beschrieben werden.
Das kann man definitiv so interpretieren, ja. Durch diesen simplen Singsang-Rhythmus zieht das Gedicht die Haltung dieser manchen Menschen ins Lächerliche.
Ah, okay.
Es rahmt ihre komplexe Weltsicht nicht als eine ernstzunehmende philosophische Position, sondern degradiert sie fast zu einem kindlichen Trotzverhalten.
Wie ein trotziges Kind, das mit dem Fuß aufstampft.
Genau. Der Text sagt damit indirekt, eure Argumente sind so simpel und unreflektiert, dass sie perfekt in einen einfachen Abzählreim passen. Wäre das Gedicht in freien Versen ohne ein festes Metrum geschrieben, würde es viel philosophischer und nachdenklicher wirken.
So bekommt es eine ganz andere Schärfe.
Ja, die strikte, fröhliche Reimform gibt der ganzen Kritik eine bittere, bissige Leichtigkeit, die den Text auch einfach unheimlich einprägsam macht. Man bekommt diesen Rhythmus ja kaum aus dem Kopf.
Das ist echt ein toller Gedanke. Die Form als Spott. Und das bereitet uns eigentlich perfekt auf den Moment vor, in dem die Stimmung im Gedicht endgültig kippt.
Mhm.
Bisher waren wir ja nur in den Köpfen dieser Leute. Es ging rein um interne Vorgänge. Jemand denkt etwas, er glaubt etwas nicht, er streitet etwas ab oder findet etwas wichtig. Alles passiert so ein bisschen im stillen Kämmerlein. Aber in Zeile 5 ändert sich das abrupt.
Da geht es nach außen.
Genau. Da heißt es, sind auf Demos aggressiv. Stell dir das mal wie in einem Film vor. Wir sind die ganze Zeit in einem ruhigen, vielleicht etwas dunklen Zimmer, in dem jemand grübelt. Und dann gibt es einen extrem harten Schnitt.
Und wir stehen plötzlich mitten auf einer lauten, chaotischen Straße.
Exakt.
Genau diese Dynamik treibt den Text voran. Das Gedicht verlässt den inneren Raum und geht in den physischen öffentlichen Raum über. Vom Wohnzimmer direkt in die Menge auf der Straße. Der Text zeichnet hier eine sehr präzise Eskalationsspirale nach.
Wie baut sich die auf?
Naja, alles beginnt mit der Isolierung der Informationszufuhr, also dem Misstrauen gegenüber den Medien. Daraus folgt dann die intellektuelle Isolation, das Abstreiten von Offensichtlichem.
Mhm.
Diese Weltanschauung verhärtet sich dann durch den eigenen Narzissmus, also diese ihre Freiheit, über die wir gesprochen haben. Und wenn diese in sich geschlossene, isolierte Weltanschauung dann auf die reale Außenwelt trifft, auf den physischen Raum einer Demonstration, dann entlädt sich diese aufgestaute Spannung laut dem Text in purer Aggression.
Es ist also eine richtige Kausalitätskette, die da abläuft?
Ja, absolut. Die innere Isolation muss irgendwann nach außen brechen. Das Adjektiv aggressiv bringt dabei eine völlig neue Schärfe in diese letzte Strophe.
Inwiefern?
Bisher hätte man diese Gruppe vielleicht noch als etwas bemitleidenswert betrachten können, als Menschen, die sich einfach in ihrer eigenen Gedankenwelt verrannt haben. Aber durch das Wort aggressiv in Kombination mit dem öffentlichen Raum einer Demo werden sie in der Argumentation des Autors zu einer echten physischen Störgröße für die Gesellschaft.
Es geht dann eben nicht mehr nur um abweichende Meinungen.
Richtig. Es geht um handfeste Konflikte.
Und nachdem sich diese Aggression auf der Straße entladen hat, kommt die sechste und letzte Zeile. Ich persönlich liebe es ja, wenn Texte so richtig auf eine finale sprachliche Pointe zusteuern.
Oh ja, das Finale hat es in sich.
Der Sprecher des Gedichts tritt nach dieser Demoszene quasi einen Schritt zurück, schaut sich das Ganze an und fällt sein endgültiges Urteil. Die Zeile lautet: Nein, nicht quer, sie denken schief.
Ein brillanter sprachlicher Schachzug.
Er greift also das Wort aus der allerersten Zeile wieder auf, dieses quer, und nimmt es komplett auseinander. Aber warte mal, lass uns da mal kurz den Anwalt des Teufels spielen.
Okay, gerne.
Quer zu denken war doch eigentlich jahrelang ein total positives Konzept, oder? Wenn man so an die Geschäftswelt denkt, an Startups oder Leute wie Steve Jobs, da hieß es doch immer, man müsse ein echter Querdenker sein. Warum ist das hier plötzlich so wahnsinnig negativ besetzt?
Das ist eine hervorragende Beobachtung. Du sprichst da genau die historische Konnotation dieses Wortes an. Querdenken war lange Zeit ein absolutes Modewort für Innovation. Ein Querdenker war jemand, der out of the box gedacht hat.
Jemand, der Dinge neu anpackt.
Genau.
Jemand, der festgefahrene Strukturen aufbricht, der laterale Lösungsansätze findet und Probleme aus unerwarteten, aber extrem konstruktiven Winkeln betrachtet. Quer zu denken war ein Zeichen von intellektueller Flexibilität.
Es war eigentlich eine Auszeichnung.
Ja.
Und die Gruppe, die in diesem Gedicht beschrieben wird, hat sich diesen Begriff möglicherweise selbst gegeben. Sie sehen sich wahrscheinlich genau in dieser Tradition als die wahren Freigeister. als die innovativen Denker, die sich eben vom Mainstream nicht vorschreiben lassen, wie sie die Realität zu sehen haben.
Das heißt, Sie tragen dieses Wort quer eigentlich wie so einen Orden vor sich her?
Ganz genau. Und dieses Selbstbild, diesen Stolz auf das angeblich innovative quere Denken, reißt der Autor Ihnen in der allerletzten Sekunde komplett unter den Füßen weg.
Mit einem einzigen Wort.
Richtig. Er macht das, indem er dem Wort quer ein anderes Wort gegenüberstellt, nämlich schief. Nein, nicht quer. Sie denken schief. Wenn man sich die Geometrie dieser beiden Wörter einmal vor Augen führt, wird der Unterschied brutal deutlich.
Wie meinst du das mit der Geometrie?
Quer impliziert ja eine Diagonale. Eine andere Richtung, aber eine Richtung, die durchaus stabil und bewusst gewählt sein kann. Denk mal an einen Querbalken in einem Haus. Der hat eine tragende, stabilisierende Funktion.
Okay, ja, das macht Sinn.
Schief hingegen bedeutet etwas völlig anderes. Schief suggeriert einen Fehler in der Statik. Wenn ein Haus schief ist, droht es früher oder später einzustürzen. Wenn ein Bild schief an der Wand hängt, dann stört das das Auge. Es erzeugt so ein Gefühl von Unbehagen.
Man möchte hingehen und es am liebsten sofort korrigieren.
Exakt. Schief steht für Unwucht, für Fehlerhaftigkeit und letztlich für Irrationalität. Der Autor nimmt diesen ehrenvollen Begriff, den sich die Gruppe selbst gegeben hat, und ersetzt ihn durch ein Wort, das eine völlige dysfunktionale Störung ausdrückt.
Das ist echt ein sprachlicher K.O.-Schlag am Ende des Gedichts.
Absolut. Der Text entwertet nicht nur die Argumente dieser Menschen, er entwertet sogar die Sprache und die Begriffe, mit denen sie ihre eigene Identität aufbauen. Aus den selbsternannten Freigeistern werden laut dem Autor Menschen mit einer fehlerhaften, einsturzgefährdeten Weltsicht.
Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und uns diese ganzen Erkenntnisse anschauen, dann ist das schon eine gewaltige Menge an Inhalt für so ein winziges Gedicht.
Das kann man laut sagen.
Mit minimalem Einsatz von Material, also nur 6 Zeilen, ein paar Paarreime, Großbuchstaben und Anführungszeichen, hat Horst Winkler hier ein komplettes Psychogramm gezeichnet. Wir sind von der anfänglichen totalen Medienkritik über den Vorwurf des Realitätsverlustes gegangen. Wir haben gesehen, wie das Gedicht durch einfache Satzzeichen einen tiefen Egoismus aufzeigt, der sich hinter dem Begriff Freiheit versteckt. Wir haben den Sprung aus der inneren Gedankenwelt auf die laute, aggressive Straße mitgemacht. Und am Ende stand diese brillante sprachliche Demontage, bei der aus dem positiven Quer ein dysfunktionales Schief wurde.
Und das alles in weniger Wörtern, als man auf eine durchschnittliche Postkarte schreiben würde.
Ja, wirklich verrückt.
Und genau das ist der Grund, warum so eine tiefgehende Analyse für unseren Alltag so extrem wertvoll ist.
Warum genau?
Weil es hierbei gar nicht primär um die konkrete Politik geht oder darum, wer am Ende recht hat. Es geht darum, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wie unendlich mächtig Sprache ist.
Das stimmt.
Du musst diesem Gedicht inhaltlich absolut nicht zustimmen. Aber unabhängig von deiner eigenen Haltung ist es einfach faszinierend zu sehen, wie unfassbar effektiv Sprache funktioniert, wenn sie gezielt eingesetzt wird. Wie simple, fast kindliche Reime genutzt werden können, um eine komplexe Debatte fast schon spöttisch abzuwerten.
Ja.
Wie allein durch die Wahl, ein Wort groß zu schreiben oder in Anführungszeichen zu setzen, ein ganzes Weltbild delegitimiert wird. Sprache ist niemals neutral. Jedes Wort, jedes Komma, jede noch so kleine typografische Entscheidung formt den Rahmen, durch den wir die Welt betrachten sollen.
Ein Rahmen, durch den wir die Welt betrachten, das ist ein wirklich schönes Bild. Und bevor wir dich für heute entlassen, möchte ich dir genau dazu noch einen Gedanken mit auf den Weg geben.
Mhm.
Etwas, das du in deinem eigenen Alltag heute mal ausprobieren oder beobachten kannst. Wir haben ja gerade gesehen, wie mühelos dieser Autor das Wort quer in das Wort schief verwandelt hat. Zwei Wörter, die vielleicht auf den ersten Blick ähnlich wirken könnten, aber emotional eine völlig andere Richtung vorgeben.
Absolut.
Und damit hat er die komplette Bewertung einer Gruppe umgedreht. Wenn das in einem kurzen Gedicht so einfach funktioniert, wie sehr wird dann eigentlich unsere alltägliche Sicht auf die Realität, auf unsere Arbeitskollegen, auf Freunde oder auf Politiker allein durch die Adjektive gesteuert, die wir wählen?
Eine sehr gute Frage.
Ist ein Kollege leidenschaftlich in einer Diskussion oder ist er laut? Ist jemand vorsichtig in seinen Entscheidungen oder ist er feige? Ist jemand eigenwillig oder ist er schlichtweg falsch?
Das macht einen riesigen Unterschied.
Die Adjektive, die wir im Alltag hören und selbst benutzen, sind im Grunde die heimlichen Architekten unserer Realität. Ich lade dich ein, wenn du heute später die Nachrichten liest, durch Social Media scrollst oder einfach nur einem Gespräch in der Bahn zuhörst, achte doch mal ganz bewusst auf diese kleinen, scheinbar harmlosen beschreibenden Wörter.
Das ist eine tolle Übung.
Du wirst überrascht sein, wie sehr sie dir vorschreiben wollen, was du zu denken hast. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns so tief in die Mechanik der Sprache einzutauchen.
Es war mir auch eine Freude.
Es war wirklich klasse, das mit dir durchzugehen. Bis zum nächsten Mal bei unserer nächsten ausführlichen Analyse.